Einen wunderschönen guten Tag unseren Hörerinnen und Hörern oder vielleicht sogar Zuschauerinnen und Zuschauern. Mal sehen, was die Technik dazu sagt. Und herzlich willkommen zum 6. Ostfolk im Gespräch. Und heute habe ich die große Freude, mit Andreas Wieczorek zu sprechen. Ich habe mir jetzt eben noch mal beibringen lassen, wie man seinen Namen einigermaßen korrekt ausspricht. Habe ich das gut gemacht?
Das war mehr als perfekt. Ein Traum mit Mann.
Wunderbar. Das könnte ich stundenlang machen. wem er noch nicht bekannt ist, er ist Multiinstrumentalist und in vielen Bands und Projekten unterwegs und unterwegs gewesen. Für die Folk-Szene ist da vor allem Jams wichtig zu wissen. Da werden wir uns bestimmt später auch noch ein bisschen drüber unterhalten. Und aktuell die Seilschaft, also ehemals Gundermanns-Seilschaft und jetzt mit Christian Haase unterwegs. Zum Beispiel letztens im ZDF-Fernsehgarten, was natürlich vielleicht auch interessant wäre, nochmal zu hören, wie das kam. Aber mal sehen, wie viel Zeit wir haben, wo es uns überall hintreibt. Das ist übrigens das am weitesten, also das größte Ferngespräch, was wir bei Ostfolk jemals hatten, denn wir sprechen gerade nach Norwegen. Was machst du in Norwegen und tust du das gerne? Kannst du das weiterempfehlen?
Ja, Norwegen ist ein wunderschönes Land. Bei mir hat sich es halt so ergeben, vor 8 Jahren mittlerweile. Ich habe eine norwegische Frau, wir sind verlobt seit 8 Jahren. Noch nicht verheiratet, was aber an ganz bestimmte Gründe hat, aber nichts mit der Liebe zu tun. Das wären schon längst verheiratet. Ja, nee, und hat sich halt so ergeben. Und Musik ist ja nun mal eine ganz spezielle Tätigkeit. Und die wechselt man nicht so wie Bäcker oder Elektriker. Und ne, also deswegen ständig hin und her. Das heißt, wenn ich Musik mache, bin ich in Berlin. Da habe ich auch noch eine Wohnung im Prenzlauer Berg. Und ansonsten bin ich dann immer hier bei meiner Lieben in Ålesund, beziehungsweise...
Das ist mal nicht auszusprechen.
Na, der Deutsche sagt Ålesund, so wird es auch geschrieben, mit so einem A, mit einem Kringel oben drüber. Aber das A mit dem Kringel, das gibt es im Ungarischen auch, das ist so ein O, so zwischen A und O ist das so O. Und das U wird wie ein Ü ausgesprochen und das D am Ende wird nicht gesprochen. Das heißt, der Deutsche sagt Ålesund, aber korrekt heißt es Ålesund.
Oh, das hat irgendwie fast was... weiß ich nicht, Dialektales, irgendwie so Schwäbisch oder sowas.
Ist es auch. Ich finde auch, die deutsche und die norwegische und die deutsche Sprache haben sehr viel gemeinsam. Wir lachen uns jeden Tag tot, wenn sie immer irgendwas sagt. Ich sage, hast du das wirklich so gesagt? Ist das wirklich so? Sagt ihr das auch so? Und dann, ist es wie für mich eigentlich wie so ein verwunschener, sehr starker Dialekt irgendwie so. Wenn man den einmal geknackt hat, irgendwie so, dann kann man viel ableiten. So.
Das klingt ganz wunderbar. Wie ist es denn musikalisch da, wo du wohnst, beziehungsweise von wo aus du nach Berlin pendelst? Hast du auch so musikalische Connections in Norwegen oder spielt sich das Ganze weiterhin hauptsächlich in Deutschland ab?
Es spielt sich hauptsächlich in Deutschland ab. Ich habe hier musikalische Connections, aber natürlich, wie man sich denken kann, aufgrund dessen, dass ich nicht so oft hier bin, lassen sich da keine stabilen Verhältnisse aufbauen. Also ich bin sehr befreundet hier mit einem Akkordeonspieler, mit einem sehr guten hier. Der spielt richtig supergeil Knopfakkordeon so. Wir machen ab und zu mal was. Dann gibt es hier einen Trommler, den ich kenne. Also ich habe schon hier und da auch mal hier gespielt, aber Beständigkeit gibt es da nicht. Und außerdem, die meisten Bands hier, das ist halt Coverband. So, ne? Und da bin ich jetzt nicht so, ich will nicht sagen, nicht interessiert, aber da habe ich keine Lust, da so Energie in irgendwas reinzuwerfen. Ich habe ja meine Projekte in Deutschland, also Gesellschaft und Pogaholics und ich glaube, das reicht erstmal. Also. Aber so, wenn sich hier was ergibt, was schon ein paar Mal der Fall war, dann spiele ich auch gern und ich habe auch Verbindung zu Musikern, also eine Menge, kennen hier einige, aber rein projektmäßig hat sich da noch nicht so sehr viel ergeben.
Klingt sehr spannend.
Ja.
So, da das ja ein Ostfolk-Gespräch ist, muss ich jetzt mal irgendwie die Überleitung kriegen, um in die Vergangenheit mit dir zu reisen. Wie bist du damals in die Ostfolk-Szene gerutscht? Wie war da die Erstbegegnung und was verbindest du damit, wenn du zuerst daran denkst?
Also ich verbinde vor allen Dingen damit meine ersten musikalischen Erfahrungen. Ich versuche es mal ganz kurz zu machen. Also ich komme aus einem sehr musikalischen Elternhaus. Und ich war der Jüngste, ich war der Faulste. Und in der DDR durfte man ja eigentlich nur in die Musikschule, wenn man gute Noten hatte und wenn man ja, wenn man halt sehr gut war. Und das war ich nicht. Und dann bin der Jüngste von drei Geschwistern, haben alle Instrumente gespielt und gesungen habe ich immer schon gern, aber ich war halt faul. In der DDR durfte man nur in die Musikschule, wenn man halt fleißig war. Eines Tages wurde ich dann doch hineingedrückt und sollte Fagott lernen. Das war nichts, jedenfalls damals nicht. Bin mal umgekippt, bin ohnmächtig geworden. Dann sollte ich Posaune lernen, das habe ich auch wieder nicht geübt. Ich war also immer faul, immer, ach nee, naja, wie das so ist. Du willst halt alles andere machen, nur dumme Jungstreiche, aber irgendwas Ernsthaftes war nicht. Dann hatte ich eine Initialzündung. Dann war ich einmal in einem katholischen Kindergarten, sowas gab es auch in der DDR, ja, in Zinnowitz auf Usedom. Und dort war ein Typ, so hatte jeder so seine Zündung, irgendwie so seine Ignition, also irgendwie so. Und da war ein Typ, der hatte eine Gitarre und einen Verstärker und der spielte dann den ganzen Tag allen Leuten was vor und das hat mich offensichtlich unglaublich fasziniert. Und da habe ich ihn dann gefragt, kannst du mir nicht mal irgendwas beibringen? Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe dann erzählt, konnte dann drei Gitarrengriffe oder vier und habe allen erzählt, ich kann jetzt Gitarre spielen. Meine Schwester, die selber im Oktoberclub war, wo sie dann im Westen abgehauen ist, die hatte noch eine Gitarre, die habe ich dann mit Hilfe von Freunden und deren Know-how, einfach ich dann so langsam lernte, wieder zum Klingen gebracht und dann haben wir Gitarre gespielt und ja. Und dann hatte ich eine bulgarische Schulfreundin von einer erweiterten Oberschule, die war Bulgarin, Violetta hieß die, und die kam eines Tages an und sagt, Andy, du singst so, spielst so ein bisschen Gitarre, hast du nicht Lust mitzumachen? Wir haben hier so eine Folklore-Gruppe, die hieß Vogt 77. Das war sozusagen ein Wohngebietsunternehmen. Da gab es irgendeinen Typ, wahrscheinlich war der auch in einer Partei oder irgendwann, der hatte irgendwie unter seinen Fittichen gehabt. Der hieß Herr Schwarz und Herr Schwarz gründete die Gruppe Vogt 77 und wir sangen dann, naja, man muss immer sehen, das war alles neu. Musik war neu für mich. Plötzlich neu in alle Lieder, irgendwelche bulgarischen Volkslieder oder englischen, was man heute, Oh Freedom oder Down by the Riverside, ja, das fanden wir damals toll und so. Und das kreuzte sich dann plötzlich 1976 offensichtlich mit der ersten Folklore-Werkstatt im Grafikkeller.
Ja, ich wollte gerade sagen, Folk 77 habe ich zwar noch nie was gehört, weil es aus der Zeit ja immer so wenig Material gibt, das nicht in irgendwelchen Privatarchiven verstaubt, aber wenn ich mich nicht irre, wart ihr da dabei bei der allerersten Werkstatt. Ja. Wann habt ihr gegründet, nochmal kurz?
Naja, 75 muss das gewesen sein.
Also wart ihr noch voll frisch bei der ersten
Werkstatt? Voll frisch, aber sowas von frisch. Und tja, dann wurden wir, ich habe sogar noch den Teilnehmerausweis, den habe ich leider nicht hier, den habe ich zu Hause, den kann ich dir gerne eine Kopie, wenn ich wieder in Berlin bin, kann ich dir rumschicken. Vogt 77, erste Folklore-Werkstatt der DDR. Ja, und da sind wir dann hingefahren und da war, ich war sehr dicke mit einem Freund, mit dem ich heute noch befreundet bin, Michael Waterstrat, der auch in der Vogt-Szene bei Jams dann später Bass gespielt hat. Und wir beide waren damals schon dabei. Und dann haben wir so einen kleinen Kulturschock bekommen, weil wir hatten noch keine Ahnung, wir wussten ja von nichts. Und saßen da in dem Grafikkeller und sollten am nächsten Tag dann auftreten und dann sahen wir da all diese exotischen Instrumente und exotischen Kapellen, die alle schon richtig gut waren. Und wir haben uns so angeguckt und gesagt, oh, das ist ja irre, das ist ja toll. Also haben wir richtig so, wow. Gleichzeitig haben wir uns aber auch ein bisschen geschämt, weil wir nicht so gut waren offensichtlich, wie dachten wir. Und hatten uns ernsthaft überlegt, du weißt du was, wir nehmen einfach noch den letzten Zug nach Berlin. Und
aber das haben wir nicht gemacht.
Wir hatten Schiss, ja, die haben wir nicht gemacht. Und es war dann auch noch ganz okay. Und wir haben sind aufgetreten, alle fanden es gut, war schön. Und dann sind wir nach Hause, sind da sofort ausgetreten aus der Kapelle und haben sofort unsere erste eigene Band gegründet. Natürlich Irish Folk. Und die nannte sich dann Spielmann.
Ah, okay.
Ja, da hat man dann so ja einen Geiger und später war dann sogar der Herr, ach so, naja, was heißt später? Nein, eigentlich auch gleich war dann Andreas Rogge, der berühmte Dudelsackbauer aus Tübingen, der war damals, der er damals noch nicht war, aber war dann Geiger bei uns in der Kapelle. Ja, und dann gab es noch einen Dritt, also dieser besagte Michael, mit dem ich in Leipzig war, Michael Waterstrat, Bass. Andreas Rogge, Geige und Gesang. Und dann gab es noch jemanden, und da haben wir jetzt gleich den Bogen zum, ich hoffe, dass ich deine Frage jetzt nicht vorwegnehme, zum Friedrichswalder Folklorefest.
Ja.
Weil dessen Name war und ist Heiner Lippmann. Aha. Und Heiner Lippmann ist der Sohn eines Dokumentarfilmers, Günther Lippmann, der leider letztes Jahr, wie ich erfahren habe, verstorben ist, im Alter von 75 oder 77 Jahren. Und die hatten in Friedrichswalde bei Joachimsthal, bei Eberswalde, da die Ecke, hatten die, ja viele in der DDR, hatten die sich irgendwie so einen Gutshof irgendwann einen verfallenen zugelegt. Und da war immer Remi Demi.
Ich muss trotzdem noch mal kurz einhaken, weil von Spielmann habe ich jetzt auch noch gar nicht so viel gehört. Wie lange hat die Kapelle existiert und gab es da irgendwie einen fließenden Übergang zu Jams, was ja dann, glaube ich, eine langjährigere Angelegenheit war?
Der Übergang war alles andere als fließend.
Okay.
Der war ganz alles andere als fließend, weil wir irgendwann eines Morgens feststellten, wir sollten komischerweise oder zufälligerweise zu einem Folkfestival spielen in Eger in Ungarn. Und das hat aber nicht stattgefunden. Wir hatten aber schon unsere Visa. Das ist sehr wichtig für das Folgende, was ich jetzt erzähle, weil eines Morgens, ich war damals in der medizinischen Fachschule und sollte, weil ich mein Abitur nicht geschafft habe, mein Vater war Arzt, er wollte unbedingt, der Junge muss ja was Medizinisches lernen, da sollte ich dann medizinisch-technischer Assistent werden. Das war in der ersten Zeit auch wieder ganz toll und dann aber auch wieder faul, weil da war schon die Musik und alles andere war unwichtig. Und eines Morgens wachte ich auf und ging zu meinem Freund Heiner Lippmann, besagten Heiner Lippmann, Sohn von dem Dokumentarfilmer Günther Lippmann, und hatte die gloriose Idee, weil ich dachte, es hat sowieso keinen Sinn mehr, jetzt in die Schule zu gehen, ist sowieso alles versaut. Es war kurz vor der Prüfung, es war im Januar 78 und im Juni wären die Endprüfungen gewesen und das wäre sowieso alles nicht geworden. Ja, ich weiß, das hört sich, aber es ist lange her, deswegen erzähle ich es jetzt schamlos auch. Also ohne Scham, es ist schon sehr lange her. Es waren chaotische Zeiten. Und aufgrund dessen fiel mir ein, Mensch, wir wollen doch sowieso irische Musik machen und Irland ist sowieso besser und lass uns einfach abhauen.
Oh.
So von einer Sekunde auf die andere. Und wir haben doch diese Visa und wir fahren jetzt nach Budapest und von da aus ist doch bestimmt nicht so schlimm und dann hauen wir dann ab.
Welche Route wolltet ihr das machen?
Na, wir wollten einfach über die grüne Grenze nach Österreich.
Okay.
Ja, und besagt, ich will es jetzt gar nicht so weit ausführen, das können wir nochmal ein extra Interview drüber machen.
Oh ja, Ausreise, Ostfolk-Ausreiseversuche.
Ausreisversuche, genau. Ja. Und dann haben wir noch diesen besagten Andreas Rogge. Kennst du ihn? Kennst du Andreas Rogge?
Nee.
Das ist Dudelsackbauer, der baut Irrenpipes und so. Und er ist in Tübingen seit, ja, ich glaube, seit über 35 Jahren jetzt oder vielleicht 40, ja. 35 Jahre muss der jetzt schon Handwerksmeister sein dort. Der hat's dann. Jedenfalls, wir waren zu dritt. Wir sagten, Andreas, damals Spitzname Gulasch, hörte aber heute nicht mehr so gern, haben wir da auch noch mitbekommen und dann wollten wir los. Und wir haben uns natürlich, ich mache es ganz kurz, wir haben uns zudem nicht angestellt, wir wurden gefasst und mussten dann, also ich persönlich musste 14 Monate Gefängnis absitzen dann. Und wow. Dann, ja, also es gab einen Cut von 78 Januar bis März 79.
Wow, okay.
Spielmann gab es da nicht mehr. Und dann gründeten wir sofort die Gruppe. Übrigens lustig, zwei Gruppen mit Polka in meinem Leben. Die Gruppe Polka-Toffel. Haha, lustiger Einfall. Und das ging dann, ja, das ging dann auch noch ein paar Jährchen. Ich glaube so bis 83, 82, 83. Bis ich dann anfing, Blasinstrumente zu spielen und dann fasziniert war von Lautsprechern und Mischpulten und dann dachte doch, ins Pop-Rock-Lager musste ich dann dringend auch abdriften. Vorher habe ich aber noch mit Jo Meyer und Michael Zimmermann die Gruppe Jams gegründet. Und mit Michael war das dran natürlich. Ja.
Puh, da war ja ganz schön viel los.
Da war was los, ja.
Ja, das kann ich immer nur mit einer Mischung aus Bewunderung und Verwirrung wahrnehmen, was alles los war. Was ich alles
erlebt habe. Wir hatten das neulich gerade auch wieder im Bus. Wir hatten neulich unser erstes Konzert in Leipzig wieder nach langer Zeit mit Polkaholics. Und wir haben einen jungen Kollegen, Posaunisten Stefan Bohm, ganz toller Musiker und lieber Kollege. Und der rollt immer mit den Augen, wenn wir erzählen natürlich immer die alten Storys von früher. Und was? Wie? Wo? Nee, was? Der kann es aber nicht fassen. Ja.
Gibt es eine Lieblingsanekdote, die ihr immer wieder, also die gar nicht aufhört, weniger kurios zu sein? Also du kannst auch Nein sagen, das ist natürlich immer
wieder, ach, da gibt es einige.
Wo ein ganzes Kino sich im Kopf ausfüllt und man gar nicht weiß, in welchen Saal man eintreten soll.
Naja, da gibt es viel, aber eine Anekdote erzähle ich immer, als wir damals, als die Gruppe Polkartoffel jung war, die anderen waren ja, wir waren ja mehr so, ich will nicht sagen, das Aufbrüder, aber wir waren mehr so die Partytypen, rumfahren, Musik machen, yeah, Spaß haben. Haben die anderen auch, aber die waren, ich sag mal, Roll oder Vogeländer, die waren in ihrer Feldforschung in all dem, was sie taten, doch sehr zielstrebiger noch als wir. Ne? Wir haben also bei uns, war es eben Musik und wir hatten also auch immer einen Pulk von Menschen mit uns und dicke Freunde, mit denen ich heute immer noch befreundet bin, waren Achim und Thomas. Thomas war so ein großer, mit so einem Bart, so ein richtig großer Typ. Und Achim war so ein kleiner mit einem Lockenkopf. Und die waren immer mit und tranken auch immer gern. Und dann gab es damals, gab es ein Folklore-Festival in der Engelsburg in Erfurt. Und da schnitt der Rundfunk mit. Und wir bewarben uns, ob wir da nicht auch mitspielen dürfen. Wir waren eine ganz junge Kapelle schon. Die kannten uns aber nicht, sagten, naja, wissen wir nicht. Und naja, okay. Und dann hat sich wohl jemand für uns eingesetzt. Vielleicht war es sogar Wolfgang Klein. Ich weiß nicht, er sagte, ja, nee, die kennen wir und die sind okay und so. Und dann kamen aber besagte Achim und Thomas auch mit, die immer gerne tranken. Und früher sind wir ja nur alle mit Zug aufgefahren, weil wir hatten ja alle keine Autos damals. Das heißt, die Zugfahrt war lang und da wurde auch schon getrunken. Und in der Engelsburg schliefen beide dann ein. Und der Rundfunk baute ja dann immer, es gab ja die Anlage im Saal, da gab es dann Mikrogalgen und der Rundfunk baute parallel auch nochmal Mikrogalgen auf. Das heißt, es war ein Wald von Mikrogalgen, der da war. Und besagter Thomas und Achim lagen in der Ecke und schliefen. Und dann gab es immer so ein Lied, so Dingle Regatta heißt das, so ein irischer Folksong. Und da gibt es so eine Stelle, wo alle aufstehen immer. Und singen, hey ho, diddle ja, diddle ja, hey ho. So. Und genau an dieser Stelle wachten Thomas und Achim immer auf und machen immer, ja, hey ho, ja. So auch an diesem Abend in der Engelsburg, in diesem wunderbaren Ambiente, in diesem ernsthaften Rundfunkmitschnitt. Und die wachten dann beide auf und schmissen erstmal alle Mikrofone um, die da vorne standen. Und alle fragten dann, ja, wer ist denn das? Ja, das sind die Kumpels hier von Polkartoffel. Hm, toll. Da war die die nicht vorhandene Reputation gleich dahin.
Ja, ah, sehr, sehr schön. Ich kann mir vorstellen, dass im Allgemeinen in der Szene viel gelacht und viel getrunken wurde.
Oh ja. Und gelacht, oh ja, bis heute, oh ja. Mhm.
Ja, Friedrichswalde, du hattest vorhin schon mal einen sanften Übergang probiert über den Menschen, der in eurer Band mitspielte und seinen Filmmacher-Vater. Da hast du gesagt, da in der Nähe von Joachimsthal war einfach immer irgendwie was los. Wie kam?
Na, die hatten, wie gesagt, er war Doc-Filmer und er hat, also diese, er hat, seine Frau hieß Jutta, das war auch eine Künstlerpersönlichkeit, Also eine Frau, also praktisch ein Paar, was Menschen anzieht. Ja, und die hatten halt diesen Bauernhof dort, so ein altes Gutshaus, das damals natürlich noch völlig unfertig war. Und jedenfalls durch den Heiner und durch unsere ganze Connection, die ja noch weiter ging, die ging dann weiter bis zu Freigang, die waren auch manchmal draußen. Da waren ständig Leute draußen. Da war immer was los. Wir sind mit Wacholder da rausgefahren oft, haben Pilze gesammelt, eine riesenlange, die hatten so einen alten Tisch, gab immer gesagt, hier Sommergäste, ja. Tschechow ist das, war Tschechow Sommergäste oder von wem ist das? Ach, egal, weiß jetzt nicht. Da hatten so einen langen Tisch, sagen wir, wie so einen russischen Film, so ein ganz langer Holztisch, der war irgendwie 10 Meter lang und da saßen dann alle dran und die Hunde saßen unterm Tisch und es wurde gegessen, getrunken und musiziert und da kam natürlich zwangsläufig in dieser Zeit irgendwann die Idee, Mann, das ist doch so geil hier bei euch draußen und das Dorf hier, wahrscheinlich war es auch dieses Defizit, im Osten war so viel Stillstand und wie passierte nichts, man konnte ja nichts machen. Man konnte nicht verreisen, man konnte dies und jenes nicht, aber man konnte Pläne schmieden und konnte versuchen, irgendwas zu machen. Und deswegen kam uns die Idee, lass uns hier ein Folkfest machen. Das ist doch total ideal hier, so naiv wie wir waren. Mhm. Und es hat auch stattgefunden, das erste. Es war so mehr kleiner. Da war so ein Sportplatz, Und da war eine kleine Bühne und da wurde dann gespielt. Ein paar Leute zelteten auch dort gleich vor der Bühne. Und es waren 2 Tage, es war super. Es war ein Wochenende und es war ein Erfolg und es war super.
Das war 79, oder? Oder war das 80?
Das müsste, ja, das weiß ich nicht mehr ganz genau.
Ich glaube, in unserer Zeitmaschine hatten wir sozusagen das Nicht-Stattgefundene jetzt bei 80 einsortiert, aber ist ja
Das
auch
kann
nicht
ich dir
das
später
Problem.
nochmal genau sagen, weil bei mir
Schreiben wir
zu
einfach in
Hause,
den Ankündigungstext dann.
genau, das kann ich dir denn, ich bin in 2 Wochen wieder zu Hause, kann ich dir das noch schreiben, weil ich habe ein Plakat zu Hause. Da kann ich dir,
Ah!
ja,
Ja,
ich habe
da
sogar noch
kannst du sehr gerne
Eintrittskarten.
mal. Oh!
Ja. Und da steht das natürlich genau drauf. Da
Ja.
steht da drauf, wer mitmachen sollte, alles. Und dann mache ich dir ein Foto davon, von dem Plakat, das schicke ich dir dann rüber.
Ja, super.
Und jeweils das erste war ein Erfolg. Natürlich kam dann klar, hey, wir machen gleich noch eins. Und das war natürlich dann, wow, das sollte natürlich dann gleich ganz groß werden. Das siehst du dann auch auf dem Plakat, wer da alles mit, also von alles, was damals Rang und Namen hatte, und Wacholder und Vogtländer und Brummtopf und ach, eigentlich alle. Und wir wollten halt die Kunstrichtungen zusammenbringen. Auch. Das war damals unser Plan. Also wir hatten Schauspielgruppen, Puppenspieler, sogar für das normale Volk im Dorf gab es eine Blaskapelle, die mich hinterher noch verklagt hat. Aber das, Gott sei Dank haben sie verloren, Gott sei Dank. Die wollten trotzdem ihr Geld haben, weil ich habe ja den Vertrag immer. So naiv war man damals, ja. Irgendwie. Man wollte nur Judith, aber war auch doof. Also ich habe auch einen bösen Brief von einem Schauspieler bekommen, der meinte, es hätte daran gelegen, dass wir das alles zu groß aufgezogen hätten. Und deswegen ist das alles den Bach runtergegangen und ich bin schuld und wir sind schuld, dass es kaputt gegangen ist. Also so eine Sachen gab es auch. Und ich sag mal, so ein bisschen Wahrheit ist ja dran. Wir waren damals schon sehr naiv, muss man sagen.
Wie viele Leute waren beim ersten ungefähr da? Wie viele Kapellen haben gespielt?
Vielleicht 10 Kapellen, 10 vielleicht. Also wenn es hochkommt, aber das kann ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich bin in so Langzeitsachen nicht so sehr gut. So Anekdoten und so grobe Dinge, aber so Detailsachen, weiß nicht. Aber sag mal, Teilnehmer waren nicht mehr als 2 bis 300, glaube ich. Mehr waren es nicht. Es war so mehr so halb legal. Das war so wie so eine größere Party eigentlich, ne?
Ja, also wenn ich das aus den bisherigen Ostfunk-Gesprächen richtig verstanden habe, braucht man ja eigentlich auch für alles Mögliche immer so einen Träger, der irgendwie dafür bürgt, dass man da nichts tut, was irgendwie an den Staatszielen vorbeigeht. Und darauf habt ihr offensichtlich verzichtet.
Haben wir, glaube ich, beim ersten Mal verzichtet. Beim zweiten Mal sollte es wohl so sein. Ich glaube, wir waren da, der Träger, da auf jeden Fall, das Friedrichswalde, der Rat der Gemeinde auf jeden Fall. Dann gab es dort eine sogenannte Palettenfabrik, gab es in Friedrichswalde. Die hatte wohl auch was damit zu tun. Und da, das war der entscheidende Faktor, der Kreisvorsitz, der SED-Kreisvorsitzende von Eberswalde, der hat gesagt, ja. Was sich später dann rausstellte, hat sich zu sehr aus dem Fenster gelehnt. Er wurde dann zurückgepfiffen, weil wir das Ding zu groß gemacht hatten. Also ich glaube, es war dann geplant nachher für 5.000 Leute, 5.000 bis 6.000 Leute.
Und wie habt ihr erfahren, dass es nicht stattfinden kann und wie weit waren die Vorbereitungen da schon gediehen? Also wenn ich das richtig verstanden habe von Stoffel, der es, glaube ich, erzählt hatte, waren sogar schon Karten verkauft, also nicht nur gedruckt, sondern auch wirklich, ihr wart ja schon super weit, als es dann abgeblasen wurde.
Ja, es waren schon Karten verkauft, ja, auf jeden Fall. Ich muss noch dazu sagen, dass es wirklich einen großen Organisationsstab gab, zu dem Stoffel auch gehörte, genau. Und ich muss mal sagen, für unsere Verhältnisse, wir waren ja nicht geübt in Event, wie man heute sagt, Eventmanagement. Für uns war das auch neu. Ich muss mal sagen, dafür war das eigentlich schon ziemlich weit gediehen. Es gab da richtige Gruppen, die eben waren zuständig für die Übernachtung, für die Zeltplätze, dann für Toiletten, für die Sicherheit, Security und so. Also das war alles geplant und wir hatten da auch wöchentliche oder vielleicht sogar zweimal in der Woche dann in der Endphase hatten wir richtige Treffen, wo dann der Org-Stab zusammentrat und die Aufgaben beziehungsweise die Listen abgearbeitet wurden, was muss noch gemacht werden, was ist schon fertig, ne? Und erfahren haben wir das dann eigentlich über den Günther, weil der Günther war sozusagen weil er sozusagen durch seine Reputation als Filmemacher und er kannte auch, er hatte Beziehungen zu na, so nicht Dessau, Mensch, Eisler, zur Witwe von Hans Eisler. Mhm. Und irgendwie high up. Und über diese Ecke hat er halt versucht, so politisch irgendwie den Bogen zu den zu den Großkopferten zu bekommen. Mhm. Das hat er auch leidlich ausgenutzt, soweit es ging. Er kannte sogar jemanden im Kulturministerium, also dort vom ZK. Da ist er dann auch nochmal vorstellig geworden. Ich glaube, die Sache war einfach die, wie ich schon sagte, der Kreisvorsitzende, dieser SED-Kreisvorsitzende von Eberswalde, der hat sich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Und der wurde dann zurückgepfiffen und nun mussten sie irgendwie eine Begründung finden, wie sie das nun. Ne? Und wir hatten, der Günther hatte dann, er wurde nochmal vorstellig dann beim ZK, aber es gab führte keinen Weg mehr rein. Und die Begründung war dann Maul- und Klauenseuche im Dorf. Und es wurden dann Seuchenmatten aus, so ein Scheiß, ja. so ein Scheißdreck. Und alle wussten, dass das gelogen war, ist klar, aber es führte dann keinen Weg mehr rein. Und die Leute wurden dann in Eberswalde auch abgefangen, wo die schon Karten hatten, sagen, hey, sorry, Geld kriegt ihr zurück, meldet euch hier und hier. Das war dann auch irgendwie alles organisiert. Und die wurden dann wieder zurückgeschickt. Und dann war der Traum aus und wir waren natürlich alle am Boden zerstört. Und da war die Stimmung erstmal natürlich auf dem Nullpunkt. Ne?
Ja, da ist ja bestimmt schon wahnsinnig viel Arbeit und Kraft und Zeit reingeflossen, in 5000 Leute Festival zu organisieren. Was habt ihr dann in dem Zeitraum gemacht? Habt ihr irgendwie wenigstens was Kleines für euch gestaltet? Und,
naja, ich glaube, da waren so ein paar Leute. Ein paar Leute waren auf dem Bauernhof bei Günther und haben dann mehr oder weniger, naja, so richtig lustig war es nicht. Aber wir haben halt ein bisschen Musik gemacht, getrunken, gegessen und waren halt einige Leute. Aber ich weiß auch noch nicht mehr, wer da war. Das weiß ich auch nicht mehr. Komisch, das weiß ich nicht mehr. Aber wir waren auf jeden Fall dort. Also Fakt, wir waren dann an dem Wochenende waren wir in Frieswalde natürlich. Mhm. Naja, aber wer da jetzt noch mit dabei war, kann ich nie genau sagen.
Wir haben in einem der früheren Ostfork-Gespräche auch schon mal über das Verbot des FINK, also das Folklore-Initiativkomitee, geredet. Und also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das ein ganz ähnlicher Punkt ist, wo man naiv beginnt, was selber in die Hand zu nehmen und dann voll einen vorn Latz bekommt, so mit einer unzureichenden Begründung oder einfach mit der Begründung, selber machen ist bei uns nicht. Gab es auch richtig Leute unter euch, bei denen das wirklich so zu einem Bröckeln von der Illusion geführt hat? Oder also wie habt ihr das aufgenommen? Was ist da deine Erinnerung?
Ja, das hat schon, ja, auf jeden Fall. Da sind Illusionen gebröckelt, auf jeden Fall. Also da hat schon das Selbstbewusstsein und oder sagen wir mal die Motivation, was zu tun, hat da schon einen Knacks bekommen, muss man schon sagen. Und wie du es ja eben schon gesagt hast, praktisch willkommen in der Realität. Also wir Kontrolle, der Staat hat also massiv deutlich die Linie gezogen, gesagt, also Kontrolle nur durch uns. Ohne unsere Kontrolle läuft hier gar nichts. Und das war ja beim Fink offensichtlich auch so, weil das haben sie natürlich auch schnell gemerkt, da wollten die Folkloristen, die wollten die Sache selbst in die Hand nehmen. Ne? Und das war ja der Grund auch von dem Fink wahrscheinlich. Und das haben sie natürlich sofort spitz bekommen. Da haben sie dann, nee, nicht bei uns hier. Keine Eigeninitiative und nur unter unserer Kontrolle.
Ich habe es gerade nicht mehr so ganz auf dem Schirm. War die Friedrichswalde-Sache vor oder nach deinem Ausreiseversuch?
Danach.
Ah, okay, also war da vielleicht an Illusionen über den Staat schon gar nicht mehr so viel übrig? Oder?
Ja, aber ich glaube, ich sage mal so, das hat ja mit dem Staat, das ist ja, da beißt sich ja die Katze in den Schwanz, das hat ja mit dem Staat gar nicht so viel zu tun gehabt. Genau deswegen wollte man die Dinge ja selber in die Hand nehmen. Ne? Mhm. Ich hatte das ja gar nicht interessiert. Aber da wurde man eben wieder, da hat es einen wieder eingeholt. Ne? Mhm. Nee, du lebst nicht in der Luftblase, du lebst in der DDR. Ne?
Ja. Verrückt, also so aus der nachgeborenen Sicht ist es halt irgendwie immer so total zwiespältig, weil ich den Eindruck habe, dass verschiedene Sachen doch irgendwie freier waren und einfacher geregelt werden konnten, aber andere dafür überhaupt nicht gingen. Also
ja, das ist absolut das.
Wie würdest du das sehen, wenn du die Möglichkeit hättest, eine Sache oder ein Charakteristikum aus dieser Zeit mit ins Heute zu retten? Weißt du, was das wäre?
Ja. Wie meinst du das jetzt? Was meinst du jetzt? Also einfach so vom Gefühl her, vom Lebensgefühl oder?
Ja.
Ja. Einfach ein bisschen weniger Konsumtion, würde mir wünschen, ja.
Und
So, ja.
wenn es eine Sache gäbe, die du vergessen dürftest aus dieser Zeit, was wäre das?
Nein, auf jeden Fall meine Gefängniszeit. Die
Das.
Armeezeit, die danach kam, auch noch, ja.
Okay, dann einige Monate.
Aber es ist ja wahrscheinlich die Schizophrenie der Sache. Man hat halt in diesem Land gewohnt und hat aber, ja, man hat versucht, sich zu entziehen. Ne? Man hat versucht, sich zu entziehen. Ich glaube, deswegen haben viele von uns auch Musik gemacht. Und das war so diese Fluchtmöglichkeit. Man hat irgendwie versucht, man konnte nicht über die Mauer fliehen, ohne größeres Risiko, aber innerhalb des Landes fliehen, sozusagen. Ne? Und woanders hinfliehen. Und da war halt die Musik und die Folklore. Da war das natürlich ein Weg. Aber wie gesagt, ich glaube, diese Themen wurden ja schon tausendmal durchgekaut. Ne? Klar, durch die Mangel und durch die Dinge, die man nicht hatte, gab es scheinbar einen größeren Zusammenhalt. Den gab es, glaube ich, auch wirklich. Aber das hängt doch wieder von den Gruppen ab. Ne? Es gab so Leute wie wir hängen ja heute noch zusammen. Also das hat sich ja nicht geändert irgendwie. Ne? Aber andere Leute, für die es damals schon um Geld ging, nur, naja, die leben, für die ist das heute natürlich Paradies, für die ist das toll, ja, finde ich gut. Ja, ich glaube, es gibt immer unterschiedliche Lebensentwürfe und Einstellungen. Ne?
Ja, vielen Dank. Also
Gerne.
ich für meinen Teil finde das Gespräch sehr, sehr rund, fand es sehr, sehr interessant und bereichernd. Und wenn du noch irgendwelche letzten Worte hast oder jemanden grüßen willst, dann tu es gerne jetzt.
Ja, hoffe, also ich freue mich erstmal, dass ihr dieses Ostfork-Forum da macht. Das finde ich erstmal ganz toll.
Danke.
Macht das weiter. Und was ich toll finde, ist, es vervollständigt sich auch immer mehr. Es gibt ja immer mehr Mosaiksteinchen, die da zusammenkommen und so. Ich finde das schon toll. Ich finde, dass die Szene ist auch, es ist was ganz Besonderes, dieses Folk-Revival in der DDR, und hat es auch verdient, dass es nicht vergessen wird. Und es ist toll, dass Leute wie ihr euch darum kümmern. Kümmert und ich finde es auch toll, dass der Wolfgang das Buch geschrieben hat. Ja, also da passiert ja einiges. Das finde ich schön, finde ich gut,
Ja,
das gefällt mir.
das hoffen wir, dass da weiterhin viel passiert. Vielleicht
Ja.
auch dann zum Altenheimspiel Ende Oktober im Plauener Malzhaus.
Genau, da werde ich auf jeden Fall dabei sein. Ich werde auch gleich jetzt heute noch dem Jürgen antworten, habe schon ganz schlechtes Gewissen. Ja, ansonsten grüße ich alle, neu, alt und sonst welchen Foki hieß das ja früher. Macht weiter, habt Freude an der Musik, habt Freude am Leben und vor allen Dingen, ja, Demut. Also für mich ganz großes Thema ist Demut am Leben, ist für mich ganz wichtig. Dieses wirklich zufrieden oder also, mein Gott, ich spreche so viel Englisch, mir fallen die deutschen Wörter nicht mehr ein. Appreciate auf Deutsch, appreciate.
Wertschätzen.
Wertschätzen, Dankeschön. dass man einfach das, was man hat, wertschätzt. Also mir geht das immer mehr auf den Geist in unserem Land, leider auch durch Facebook, klar, diese sozialen Medien. Leute, die sich ständig beschweren. Ich gehe auf die Straße, ich höre ständig Leute, die scheiß Deutschland, alles scheiße. Es ist überhaupt nicht alles scheiße. Es gibt aber viel zu verbessern. Ja, das ist richtig.
Aber
Ja,
sich nicht
aber
vom
hallo.
und nicht vom Meckern.
Ja, aber nicht vom Meckern und von diesen so Leute, die, wisst ihr, die sitzen da, fressen, schaufeln Kaffee in sich rein und reden darüber, wie schlecht es ihnen geht. Und das ist wirklich das schmerzt mich, das macht mich wirklich krank und das finde ich nicht richtig und das stimmt auch nicht. Und da würde ich mir einfach von den Leuten mehr Leichtigkeit und mehr Demut wünschen, einfach, dass sie das, was sie haben, einfach mehr wertschätzen. Das ist so mein Thema.
Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Und im Übrigen, dabei hilft auch Folk spielen. Selbst ausprobieren.
Danke, dass du es sagst, genau. Und Vogt schafft ja auch wieder Gemeinschaft einfach. Und
Ja, das ist
ja.
wahrscheinlich das, was am meisten fehlt.
So ist es. Dieses
aber einfach eben jetzt dieses, auch noch anfangen, über Lockdowns zu diskutieren.
Ja, genau. Vor allen Dingen, das hilft auch dabei zu erkennen, wir sitzen, das ist so ein alter blöder Spruch, aber wir sitzen alle in einem Boot. Wisst ihr, wir haben alle, ob reich, ob arm, jeder hat sein Wehwehchen, jeder hat seine kleine Seelenqual oder seine größere. Und das zu erkennen einfach, und dass wir nur eine Chance haben, einfach Solidarität, einfach zusammenrücken und miteinander Verständnis haben, das ist einfach, das ist, was Spaß macht im Leben, das ist schön, und alles andere ist scheiße, das ist Bullshit. Alles andere macht einen nur krank.
Wunderbar, dem habe ich überhaupt nichts hinzuzufügen und verabschiede mich in diesem Sinne. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Anekdoten und deine Erinnerungskraft und auch für das wunderschöne Plädoyer für Lebenslust und Mut am Ende. Wenn ihr wollt, hören wir uns in Folge 7 wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit.